Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz. Und wir wollen heute einen Blick drauf werfen, wie Zoos und Artenschutz miteinander verknüpft sind. Und wir werden sicher auch heute wieder an einigen Stellen hören, wie schwierig der Kampf für den Artenschutz ist und dass Tieren immer mehr Lebensraum weggenommen wird. Aber wir wollen auch von Erfolgsgeschichten heute hören und berichten, die Mut machen und zeigen, dass ein Einsatz für Tiere ziemlich erfolgreich sein kann. Wir wollen mal schauen, was Hellabrunn und andere Zoos da leisten, ja auch leisten müssen, weil es eine wichtige Aufgabe von modernen Zoos ist. Ich freue mich, dass ich ein neues Gesicht und eine neue Stimme neben mir habe, nämlich Erik Diener, Kurator hier in Hellabrunn. Ganz neu in Hellabrunn, oder?
Ja, seit 1. Juli bin ich jetzt hier in Hellabrunn, also noch ganz frisch.
Du bist aus dem Zoo Heidelberg dazugestoßen, oder?
Genau, richtig. Die letzten 5 Jahre habe ich im Tiergarten Heidelberg gearbeitet, auch als Kurator und war da ebenfalls im Bereich Artenschutz tätig.
Deswegen bist du auch an meiner Seite. Also du bist für den Artenschutz zuständig als Kurator und für welche Tiere noch besonders? Ihr habt, glaube ich, ja so eine Tieraufteilung.
Genau, also wir haben uns mit 3 Kuratoren die Tiere hier geteilt und ich bin zuständig für das Aquarium und das Terrarium sowie für die Raubtiere und für die Polarwelten.
Wir stehen jetzt bei der Steinkauzanlage. Was haben jetzt die Steinkäuze und Artenschutz und du irgendwie gemeinsam? Wo ist da die Verbindung?
Ja, der Steinkauz, das ist so eine Eulenart, die es früher total häufig in Deutschland gab und die da sogar mal ein Kulturfolger war. Also rund um die Dörfer, wo es die Kuhställe gab, wo die Streuobstwiesen gewachsen sind, da gab es überall Steinkäuze, die da in den alten Bäumen gelebt haben und in den Ställen nach Mäuse gejagt haben. Aber unsere Dörfer und die Landwirtschaft, die sehen ja heute ganz anders aus. Die Landwirtschaft hat sich überall intensiviert. Wir haben ganz oft leider diese Streuobstwiesen verloren rund in die Dörfer. Die Kühe, die sind nur noch drin, nicht mehr draußen. Die Ställe sind hygienisch. Wir wollen keine Wildtiere mehr in den Ställen haben, weil alles sauber sein muss. Und das ist halt ganz schlecht für so eine Art. Also die finden jetzt kaum noch Lebensraum. Und die sind eigentlich in Deutschland fast überall verschwunden. Und was Zoos und Naturschutzorganisationen gemeinsam leisten, ist, dass wir in Deutschland ehemalig heimische Wildtiere auch wieder zurückbringen wollen. Da gibt es auch Programme für den Steinkauz. Und bei meiner ehemaligen Werkstätte in Heidelberg hatten wir dann ein sehr erfolgreiches Programm, wo wir innerhalb weniger Jahre das letzte verbliebene Heidelberger Steinkauzpaar durch Auswilderungen und Lebensraummaßnahmen so unterstützen konnten, dass wir nach ein paar Jahren schon wieder bei über 30 Steinkäuzen in der Region waren, die da auch gebrütet haben.
Ist es dann, dass sie im Zoo gezüchtet wurden wahrscheinlich, also im Zoo sich vermehrt haben und dann hat man sie auf die Auswilderung vorbereitet? Ist es bei Steinkäuzen gut möglich, weil es ist ja oft auch Thema, ist auch nicht so leicht, so eine Auswilderung?
Ganz genau. Also es ist bei den Steinkäuzen tatsächlich eine viel größere Herausforderung, als man das früher so gedacht hat. Zum einen muss ja erstmal der Lebensraum da sein, in den die Tiere entlassen werden können, sonst bringt das ganze Projekt ja erstmal gar nichts.
Wie war das konkret in Heidelberg? Also was habt ihr euch da dann ausgeschaut für eine Fläche?
Also wir haben zusammengearbeitet mit dem BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz. Da gab es im Prinzip viele Flächen, die eigentlich landwirtschaftlich genutzt wurden. Hauptsächlich eher sogar im Hobbybereich durch Pferdehaltung. Also gerade so auf Pferdeweiden finden die total gute Nahrungsflächen. In den Pferdeställen können die auch Unterstände finden und so. Und da kann man mit dem BUND halt total gut auf die Besitzer zugehen und die sensibilisieren, was die halt auch machen können, um Lebensraum zu schaffen oder zu erhalten.
Okay, das heißt, das war dann erstmal die Suche nach dem Lebensraum draußen. Dann Steinkauz. Nachwuchs geht wahrscheinlich einigermaßen im Zoo.
Genau, die Haltung von denen und die Nachzucht, das ist eigentlich relativ unkompliziert. Aber ich meine, als Zoo hat man natürlich auch einfach die Erfahrung. Das ist ja auch das, was uns so ein bisschen ausmacht. Sonst gibt es ja eigentlich keinen, der sowas kann. Also ohne Zoo läuft so ein Projekt halt beispielsweise nicht.
Dann stelle ich mir jetzt wieder besonders schwierig vor, auswildern einen Steinkauz in Zoos. Die bekommen Futter, die bekommen Nahrung. Aber draußen ja dann nicht mehr. Also wie bereite ich denn Steinkauz vor? Hey, jetzt musst du mal wieder eigene Nahrung suchen.
Ja, das ist sowas, da konnten wir natürlich auch so ein bisschen aus den Erfahrungen der Vergangenheit zehren. Also man muss dann wissenschaftliche Erkenntnisse schon mit einbeziehen in so ein Projekt. Man kann nicht einfach die züchten im Zoo und dann so, wie sie sind, einfach rausschmeißen. Das funktioniert nicht, obwohl die tatsächlich das Jagen nicht lernen müssen. Das ist denen instinktiv angeboren. Aber wenn man die einfach irgendwo raussetzt, dann bleiben die nicht da, wo wir Menschen uns das vorstellen, dass sie bleiben sollen. Dann suchen die erstmal selbst irgendwo sich einen Platz. Und leider müssen sie dann Straßen überqueren, wo sie dann vielleicht überfahren werden oder treffen irgendwelche Beutegreifer unterwegs. Deswegen gibt es da ein paar Tricks, die wir dann angewendet haben.
Okay, dann wollen wir natürlich wissen, also wie ging es vor? Ihr habt dann gesagt, okay, das Steinkauz-Paar, werden die als Paare ausgewildert?
Nee, also als erstes Mal mussten wir wissen, wo es überhaupt noch Steinkäuze gab in der Region. Und dann haben wir diese Steinkäuze unterstützt bei ihrer erfolgreichen Nachzucht in der Natur, indem wir die Küken, die bei uns im Zoo geschlüpft sind, einfach dem wilden Steinkauzpaar zusätzlich untergeschoben haben.
Nein, ihr habt den praktisch, man sagt ja fast immer Kuckucksei, aber es wäre dann ein Steinkauz-Baby untergeschoben irgendwie.
Ja genau, bei Eulen ist es so, dass die ihre Küken nicht erkennen. Die wissen, wo ist ihr Nest und wo ist ihr Brutplatz. Und alle Eulenküken, die an diesem Brutplatz sind, die versorgen die.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also die Steinkäuze sind dann gar nicht im Zoo geschlüpft, sondern ihr habt die als Eier oder dann schon als Babys?
Schon als Küken. Also wir haben halt mehrere Paare von Steinkäuzen im Zoo gehalten. Und wenn die Jungtiere so ungefähr 3 Wochen alt waren, das ist dann, wenn die schon richtig robust sind und wo die schon aus dem Gröbsten raus sind, haben wir die dann den wilden Steinkäuzen untergeschoben. Und haben natürlich aber auch noch dafür gesorgt, dass die beste Voraussetzung, das heißt, wir haben die zum Beispiel zugefüttert, also wir haben denen dann vor ihren Nester auf so kleine Bretter dann irgendwie Küken und Mäuse hingelegt als Futter, damit die auch diese, ja, mehr Küken, als sie normalerweise kriegen würden, auch noch gut hochkriegen. Und der Zuchterfolg in der Natur ist dadurch halt um ein Vielfaches gestiegen.
Irre Geschichte. Es ist ja auch nochmal anders, als jetzt wirklich ein Tier komplett auszuwählen, sondern wirklich dann ein Küken, 3 Wochen altes Küken wird sozusagen ausgewildert.
Genau, weil wenn man so einen adulten Steinkauz auswildern wollen würde, dann müsste man erstmal eine Voliere irgendwo in dem Revier, wo er später leben soll, bauen, den dann da reinsetzen, dort versorgen, bis der dann so ein bisschen so eine Reviertreue entwickelt und dann auch da verbleibt, wo er geeigneten Lebensraum hat.
Und ja auch super, weil die dann wirklich von den Eltern, also dann den Adoptiveltern sozusagen, ja dann auch wirklich richtig angelernt werden und eben das ganz natürliche Verhalten sofort übernehmen.
Genau, richtig. Und da haben wir ein paar wirklich tolle Erfolge erzielt. Wir haben gleich nach dem ersten Jahr, wo wir das gemacht haben, im Folgejahr einen von unseren Steinkäuzen, die wir im Vorjahr ausgewildert haben, mit eigenen Eiern und eigenen Küken später auch. Also die haben gleich im Jahr drauf selber angefangen, erfolgreich zu brüten.
Super spannende Geschichte, die ja aus Heidelberg, deiner früheren Heimat, stammt. Auch Hellabrunn war ja schon an einem Wiederansiedlungsprojekt für Steinkäuze beteiligt in Brandenburg. Und wen das genauer interessiert, der muss unbedingt nachher in unsere Mir sein Tier Folge 71 reinhören. Da haben wir das ausführlich geschildert. Aber Erik und ich, wir legen ja gerade erst los. Wir zwei gehen hier im Tierpark gleich zu einer anderen Anlage, wo du uns noch mehr Mutmachergeschichten aus dem Artenschutz erzählen kannst.
Ja, wir gehen jetzt mal hinter die Kulissen, wo wir eine kleine Zuchtstation haben, wo wir ein paar ganz spannende Arten halten. Die schauen wir uns gleich mal an.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung? Und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Naturwissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
Wir haben ja schon im Podcast oft über Artenschutzprojekte gesprochen, mit denen Hellabrunn zusammenarbeitet. Zum Beispiel die Stiftung Kokotoko, die sich in Südamerika für Braunkopfklammeraffen und andere Tiere einsetzt. Bei uns geht es jetzt gerade aber um ein paar unbekanntere Erfolgsgeschichten von Zoo-Initiativen. Ich bin mit Kurator Erik unterwegs und jetzt hinter den Kulissen in einem Raum, mir läuft schon der Schweiß über die Stirn, weil es nämlich hier ganz schön warm ist. Terrarien. Ich sehe aber noch gerade keine Tiere.
Ja, wir bleiben quasi in Ecuador und schauen uns eine ganz besondere Froschart an, die Rio Pescado Harlequin-Kröte.
Die Harlequin-Kröte, okay.
Genau, also das sind schon Kröten, die sind im weitesten Sinne mit unseren heimischen Kröten auch verwandt, aber die sind alle ganz bunt. Und bunt bedeutet ja im Tierreich meistens irgendwie auch gefährlich. Die haben nämlich ganz potente Gifte in ihrer Haut. Zumindest in der Natur. Bei uns im Terrarium nicht mehr, weil die Ameisen, die fressen, um diese Gifte herzustellen, die füttern wir denen natürlich nicht.
Ah, okay, also die ziehen das aus den Ameisen raus.
Genau, so diese Ameisensäure und das Gift, was die Ameisen selber herstellen, um sich zu verteidigen, das ziehen die raus und lagern das über Drüsen in ihrer Haut ein, sodass die ungenießbar sind für Fressfeinde.
Okay, jetzt möchte ich mal natürlich die Kröte sehen, Harlequin-Kröte. Eine bunte Kröte müsste ich doch eigentlich entdecken können. Oder ist sie jetzt gar nicht mehr bunt? Hat die Buntheit auch damit zu tun, oder?
Unsere hier sind ein bisschen schwierig zu entdecken, weil die noch ganz klein sind. Also die werden schon so 5-6 Zentimeter groß, wenn die ausgewachsen sind. Unsere, die sind jetzt allerdings erst 1,5.
Ich sehe gerade, schwarz-weiße Kröte, Silber, silberschwarz, wie der Fingernagel von meinem Daumen groß.
So hellgrün mit schwarzen Punkten und ganz leuchtend.
Hellgrün ist das, hellgrün jetzt, mach ich nicht schwach. Ja, ein bisschen, aber auch ein bisschen Silber, du musst zugeben. Mintgrün, wir einigen uns auf Mintgrün. Und Harlequin-Kröte war der Name. Warum Harlequin?
Ja, Harlequin ist ja eigentlich so eine spezielle Sorte von Clown, der Punkte hat. Und wenn man die anschaut, die haben diese leuchtend orangen Füße, natürlich zur Feindabwehr, weil das auf das Gift hinweist. Aber irgendwie mit den Punkten und dem bunten Muster schauen die halt eben wie so ein Harlequin-Clown aus.
Kommen die dann auch rüber, sozusagen für die Besucherinnen und Besucher?
Genau, also in ein paar Monaten können wir die dann auch unseren Besuchern zeigen. Wir bauen gerade eine Terrarienanlage bei den Orang-Utans in dem Haus. Dann können die auch unsere Besucher sehen. Und wir haben jetzt hier 15 Stück in unserer Nachzuchtstation, 15 Jungtiere. Und das an sich ist schon so ein bisschen eine kleine Sensation, weil vor ein paar Jahren dachte man, dass die Art komplett ausgestorben ist. Also das ist eine sogenannte Lazarus-Art, eine Art, die man mal für ausgestorben gehalten hat und die dann unerwarteterweise auch wiederentdeckt wurde.
Also die war einfach, man hat gedacht, okay, sie ist weg, was gab es da für Gründe? Ist jetzt ja Lebensraum, kann es ja in dem Fall nicht unbedingt sein, oder? Bei einem Frosch hätte ich jetzt gedacht, ist doch einigermaßen flexibel, oder? Oder nicht?
Ja, die sind schon ein bisschen speziell. Also die kommen in Ecuador vor, in so kleinen Andentälern, in denen so Bergregenwald wächst. Und die legen ihre Eier in ganz saubere kleine Flüsschen. Und genau in diesen Andentälern wird halt auch viel Bergbau betrieben. Natürlich für Rohstoffe, die wir hier in Europa gerne in Autos und Computer und Handys einbauen. Das treibt dann die Preise hoch, sodass dann überall dieser illegale Bergbau betrieben wird. Und wenn dann diese Abbauprodukte, Kupfer und Cyan und was auch immer in das Wasser gelangen, sterben die Kaulquappen und es sterben die Kröten und dann stirbt auch die ganze Art leider aus.
Ja, da kommt auch immer wieder die Mitverantwortung raus, die wir ja alle haben, auch warum passiert sowas in den Gegenden. Jetzt, wie ging das denn aber jetzt, dass die in Zoos tatsächlich auch wieder geschützt und gerettet wurden? Oder wie lief das bei denen ab, dass das jetzt zumindest wieder ein bisschen sicherer ist und hier jetzt immerhin 15 kleine Kröten sind?
Ja, also es gibt in Ecuador eine ganz tolle Organisation, die Fundación Jambatu. Und die haben sich auf diese Gattung, auf diese Harlequin-Kröten spezialisiert. Da gibt es nämlich über 100 Stück von denen. Und allein in Ecuador gibt es über 20.
Und verschiedene Arten wirklich.
Verschiedene Arten, genau. Das ist eine riesige, tolle Artenvielfalt, die ausgebildet haben. Und die wird eben unterstützt, auch personell und finanziell durch Zoos aus Europa und auch aus den USA. Und da wurden verschiedene Expeditionen gestartet in ein bisschen abgelegenere Täler, um einige von diesen ausgestorben geglaubten Arten auch wieder zu entdecken. Und es ist bei manchen tatsächlich auch erfolgt. Also hier bei dieser Rio Pescado Harlequin-Kröte waren die Expeditionen erfolgreich. Es konnten Tiere wiedergefunden werden. Und dann wurden noch einige von den Kaulquappen aus den Flüssen eben entnommen. Und in der Zuchtstation von dieser Organisation in Quito aufgezogen und dort dann zum ersten Mal vermehrt. Und weil es einfach ein riesiges Risiko ist, wenn man eine Tierart nur in einer einzigen Institution hält, wurden die dann eben auf verschiedene Zoos verteilt. Die sind vor 2 Jahren das erste Mal nach Deutschland auch gekommen. Also so lange gibt es die nämlich noch gar nicht, dass die wiederentdeckt wurden. und wurden dann im Zoo Karlsruhe als ersten Zoo erfolgreich gezüchtet. Und diese Jungtiere, die die gezüchtet haben, die haben wir jetzt nach Hellerbrunn bekommen.
Nochmal spannender, weil man wirklich diese Geschichte dahinter ja kennt.
Genau, und es zeigt halt auch, dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben und nicht zu früh aufzugeben und was verloren zu glauben.
Und ja, auch wirklich krass, dass also eine Organisation sich wirklich so einer Krötenart, Harlekin-Kröten, verschreibt. Das ist ja auch schon sehr speziell eigentlich, oder?
Absolut, aber total wichtig, weil die Amphibien als ganze Gruppe, das ist die Tiergruppe, die am allerstärksten von der Ausrottung bedroht ist.
Man denkt ja jetzt irgendwie eher Vögel oder sowas mit den Wäldern, die mehr fehlen, aber Amphibien noch mehr.
Ja, genau. Amphibien haben halt so ein bisschen den Nachteil, dass sie nicht weit wandern können. Die können ja nicht fliegen, haben auch keine langen Beine. Das heißt, die bewohnen meistens nur relativ kleine Gebiete und die sind von Süßwasser abhängig. Und Süßwasser ist natürlich eine wertvolle Ressource, die von uns Menschen auch gerne angezapft wird. Und wenn wir Süßwasser verschmutzen oder verbrauchen, dann gibt es halt keinen Lebensraum mehr für die Amphibien.
Wir haben noch mal einen Ortswechsel vorgenommen, wie ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund hören könnt. Es blubbert das Wasser. Wir sind im Rückraum sozusagen vom Aquarium.
Die allermeisten Tiere, die in Hellerbrunn leben, sind Fische. Mehrere hundert Arten.
Hier werden Fische nachgezüchtet. Warum nicht vorne?
Es kommt immer so auf die Fischart drauf an, aber manche Arten, das sind die Jungfische, wenn die schlüpfen, winzig klein und würden dann von den großen Fischen sofort aufgefressen werden.
Deswegen also hier ein bisschen geschützte Aquarien, nach Fischarten auch, glaube ich, getrennt, so wie das aussieht.
Da kommen dann die jungen Fische oder die Eier raus aus den Aquarien im Schaubereich und kommen hier rein, wo sie dann aufwachsen können und wir die so ein bisschen besser im Blick haben und besser füttern können.
Jetzt stehen wir hier. Oh je, da oben steht der Fischname. Ich möchte ihn, glaube ich, nicht vorlesen. Panchi Panchat Sakarami oder irgendwas. Oh je, kannst du es mir übersetzen, Erik?
Genau, das ist der Sakarami-Hechtling. Das ist ein kleiner Fisch, der ist vielleicht so 7 Zentimeter groß, wenn er erwachsen ist. Sieht ganz hübsch aus, so rötlich-bläulich schillernd, wenn die erwachsen sind. Und der kommt aus einem einzigen Fluss in Madagaskar. Und das ist auch mit der Grund, weshalb wir die hier haben. Also es gibt bei den Süßwasserfischen unheimlich viele Arten. Da reden wir auch über Tausende, Abertausende von Fischarten. Und ganz viele von denen, die haben nur so ganz winzige Verbreitungsgebiete. Die kommen nur in einem See vor oder nur in einem Flusssystem. Und wenn dieser Fluss dann durch den Menschen verschmutzt wird, dann kann es ganz schnell passieren, dass dann auch Arten aussterben.
Wenn ich jetzt sage, naja, dann gibt es halt eine Fischart weniger.
Ja, meistens ist es ja dann nicht mal nur die eine Fischart, sondern wirklich fast alle Fischarten aus dem Fluss, die davon betroffen werden. Und die Fische sind natürlich die Grundlage von dem ganzen Ökosystem. Ohne die Fische vermehren sich dann vielleicht irgendwelche Krebstiere oder andere Sachen, die dann die Pflanzen zu sehr fressen. Dann kippt das Wasser um. Die Menschen, die dort leben, die ernähren sich ja oft auch von den Fischen. Die Einheimischen, die fangen Fische, so wie wir das bei uns auch tun. Und essen die, wenn es keine Fische mehr gibt, ist es für die Lebensqualität von den Menschen, die dort wohnen.
Es ist einfach immer so ein bisschen diese Dominostein-Effekt mäßig, die man doch immer nicht unterschätzen sollte, gell?
Genau, richtig. Jedes Ökosystem besteht aus unendlich vielen Teilen. Und je mehr Teile wir da rausnehmen, desto eher kollabiert das Ganze auch.
Jetzt habt ihr hier so in etwa 20, 30 Fische drin oder die wachsen jetzt vor sich hin, hier oben steht, geschlüpft, 16.8.23, also doch schon ein Jahr alt.
Ja, genau. Also die sind jetzt so 3/4 ausgewachsen. Ja, die sind jetzt so 4 bis 5 Zentimeter groß. Und das ist jetzt ein Aquarium, wo wir die Art drin haben. Wir haben aber, wenn du mal nach links schaust, nach unten, haben wir noch weitere Aquarien, wo die gleiche Art auch drin vorkommt.
Ah, das sind die gleichen. Ah, oh, okay. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht. Da ist er schon fast ausgewachsen, oder? Da einer?
Da sind jetzt die Eltern dabei. Da sind jetzt auch kleine mit dabei, weil in den Aquarien drin. Hier vermehren die sich auch, wenn die Eltern drin sind. Also das funktioniert so ganz gut. Nur halt, wenn wir im Aquarium drin sind, wo dann noch 50 andere große Barsche zum Beispiel drin sind, die lassen da nichts übrig an Jungfischen.
Jetzt behaupte ich mal, ich kenne mich nicht so gut mit Fischen aus, muss ich zugeben. Aber so ein bisschen hechtmäßig kann man fast schon erkennen.
Er ist halt sehr lang gestreckt, genau, und hat ein breites Maul.
Ja, das meinte ich so. Aber ich finde irgendwie, ein Hecht kenne ich, Hechtling kommt schon hin.
Genau, ja, die sind halt im weitesten Sinne mit denen verwandt.
Und ist jetzt, weil du gesagt hast, die kommen nur in Madagaskar in diesem speziellen Süßwasser vor. Ist es denn jetzt, wenn jemand so spezialisiert ist, nicht dann komisch, wenn er in Hellabrunner Süßwasser schwimmt?
Ja, es ist tatsächlich so, dass jeder Fisch ganz spezielle Anforderungen hat an das Wasser, in dem er schwimmt. Ganz offensichtlich ist es ja da, wo es um Süß- und Salzwasser geht, ist klar. Aber es gibt ja im Wasser noch andere Werte, wie zum Beispiel, wie sauer das Wasser ist. Also ob da bestimmte Säuren drin sind oder wie viel Kalk da drin gelöst sind. Also sozusagen, ob das Wasser hart oder weich ist. Das muss man dann schon nachstellen.
Also da habt ihr wirklich die Wasserwerte sozusagen von diesem Madagaskar-Fluss?
Ja, genau. Das ist so ein kleiner Fluss. Ja, das sind die Werte bekannt.
Und die habt ihr dann wirklich übernommen und müsst die jetzt genau für diesen Fisch hier so einstellen?
Genau, ja. Also die Tierpfleger, die im Aquarium arbeiten, die sind da wirklich sehr fit und können das total gut. Wir haben natürlich auch technische Unterstützung mit allerlei Gerätschaften, dass die Fische, die hier leben, sich eben auch wohlfühlen. Anders wird es auch gar nicht gehen.
Ja, also wem es jetzt gerade auch bei der Aufnahme hier ein bisschen laut ist, ich kann es verstehen, es ist hier wirklich viel los. Es plätschert natürlich viel, aber es sind auch viele Filter und Strömungspumpen zu hören. Also da ist jede Menge los. Aber wie man an dem Hechtling sieht, eben auch aus gutem Grund. Sind die deswegen dann auch allein oder könnten die jetzt dann draußen überhaupt gezeigt werden in einem Becken mit anderen oder ist es dann doch wieder so anders, dass die eigentlich dann ein ganz spezielles Becken brauchen?
Also wir haben von diesen madagassischen Fischen auch einige draußen für die Besucher zu sehen. Wenn ihr links vom Haibecken mal reinschaut, da gibt es zum Beispiel den madagassischen Ährenfisch. Die kann man schon mit anderen Fischen zusammenhalten, die halt aus demselben Lebensraum auch kommen. Die brauchen ja auch alle die gleichen Wasserwerte. Nur ist es halt für uns sehr wichtig, dass wir die Tiere halt auch effektiv nachziehen und dann verteilen können an andere Zoos, an andere Einrichtungen, die halten, weil nur so können wir auch eine lebensfähige Population bewahren. Es reicht uns natürlich nicht, dass wir die Tiere den Besuchern zeigen und irgendwann leben die dann ab, sondern wir wollen ja auch wirklich effektiv eine Population aufbauen, um die Art so zu erhalten.
Und da ist aber jetzt nicht an ein Auswildern von Fischen ist jetzt nicht unbedingt zu denken, oder? Dass man da dann, müssen wir ja dann nach Madagaskar gehen und in diesen speziellen Bachfluss dann wieder das auswildern. Ist das denkbar?
Absolut, da gibt es tatsächlich einige Projekte schon. Also es gibt in dem benachbarten Flusssystem, wo der Sakarami-Hechtling vorkommt, gibt es einen ganz besonderen Buntbarsch. Der ist in letzter Minute sozusagen gerettet worden. Da hat man, glaube ich, die letzten 8 Stück aus so einem ausgetrockneten Tümpel rausgefischt, weil da jemand einen Staudamm gebaut hat und der Fluss einfach trocken gefallen ist. Und diese Art, die ist dann erst nach Chester gekommen in den Zoo. Die haben den ersten Zuchterfolg gehabt und dann haben es im Prinzip verschiedene Zoos in Europa sich der Art angenommen. Und irgendwann haben wir mal so viele davon gehabt, dass wir über 1000 Stück von denen zurückgeschickt haben. Und die sind dann in diesem renaturierten Fluss wieder ausgewildert worden. Und die Art gibt es jetzt, Gott sei Dank, noch oder wieder.
Dann vielen, vielen Dank dir, Erik, dass du uns tatsächlich mal wirklich ganz ungewöhnliche Artenschutzprojekte oder auch Tiere, die geschützt werden müssen, also von der Harlekin-Kröte und dem Hechtling hier, habe ich noch nie gehört, wirklich. Aber tatsächlich, das sieht man, wie viele Arten bedroht sind und wo tatsächlich was passieren kann und auch zum Glück ja auch mal im Guten.
Ja, das stimmt und ich wache auch jeden Morgen mit Bauchschmerzen auf, aber man darf nicht aufgeben, weil es gibt so viel, was man dann doch Positives erreichen kann.
Also, vielen, vielen Dank dir fürs Zeigen und das war's dann auch mit Mir san Tier, dem Zoo-Podcast für diesmal. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.